70.000 Menschen wurden zu Beginn der Aktion T4 identifiziert, unter Anführungszeichen, oder als, eben als Plansoll ausgegeben. Und diese 70.000 sind laut Hartheimer Statistik auch tatsächlich getötet worden. Das heißt, man hat, wenn man so sagen will, in relativ kurzer Zeit nicht nur Fakten geschaffen, sondern eben das avisierte Ziel erreicht.
Menschen mit Beeinträchtigung wurden während der NS-Zeit auf perfide Weise ermordet. In einer idyllischen Villa am Attersee machten die Täter Urlaub. Eine Nonne leistete im Pongau Widerstand. Und für eine junge Salzburgerin kam jede Hilfe zu spät.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir in diesem Podcast Orte mit dunkler Geschichte in und um Salzburg. In der vorhergehenden Folge zu Halloween haben wir uns mit dem Phänomen des Vampirs beschäftigt, sind den Spuren bis nach Kroatien gefolgt, die uns wiederum zurück nach Wien geführt haben. Und wir haben uns gefragt, warum die vermeintlichen Blutsauger bis heute so eine Faszination ausüben. Gerne zum Nachhören auf www.sn.at/podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. In dieser Folge wird es um ein Thema gehen, das so viele Schatten hat, dass wir es schon längst in dieser Serie behandeln wollten. Und zwar die Euthanasieaktionen während des Zweiten Weltkriegs. Also die groß angelegten Tötungsaktionen von Menschen, die als unwert galten, weil sie beeinträchtigt oder krank waren oder auch nur als solche gekennzeichnet waren. Das betraf auch Schicksale in Salzburg. Darüber habe ich mit dem Historiker Johannes Hofinger aus dem Stadtarchiv Salzburg gesprochen. Und die Recherche für diese Schattenorte-Folge führt uns von der Stadt Salzburg in den Pongau, weiter nach Hartheim bei Linz und an den Attersee, wo wir unsere Reise beginnen. Teil 1. Die Villa. Die Villa Schoberstein oder auch als Villa Roth oder Villa Egidi bekannt, liegt etwas versteckt auf einem Hügel in Weißenbach in der Gemeinde Steinbach am Attersee. Wir befinden uns also in Oberösterreich, die Salzburger Landesgrenze ist aber nur wenige Kilometer entfernt. Die Villa ist umringt von einem Park. Herbstlaub säumt den Weg, der von vielen Spaziergängern genutzt wird. Am Rande läuft etwa der Künstlerrundweg vorbei, an dem mit Schautafeln auf Gustav Mahler oder auch Gustav Klimt verwiesen wird. Denn sie sollen hier gewirkt haben oder von der Region für ihre Werke inspiriert worden sein. Die Villa gehört zum umliegenden Hotel Post, das derzeit wegen Renovierung geschlossen ist. Und auch die Parkvilla steht verlassen da, unbewohnt. Zwei Tennisplätze liegen dahinter. Eine mächtige Rotbuche thront inmitten des Gartens. Der Blick von dort aus geht direkt an den türkisblauen Attersee. Die Anlegestelle Weißenbach ist nur einen Katzensprung entfernt. Und doch ist das Haus abgeschottet von der Hauptstraße, verborgen von fremden Blicken gelegen. Eine Panzersperre schützt das Anwesen immer noch. Es ist ein Ort zum Rückzug. Ich stelle mir also vor, wie es hier war in den 1940er Jahren. Zu dem Zeitpunkt stand die majestätische Rotbuche wohl schon im Garten. Erhaltene Bilder aus dem Jahr 1932 zeigen ein prächtiges Interieur. Doch das Anwesen wurde im Jahr 1939 arisiert und in weiterer Folge von der NSDAP beschlagnahmt worden. Die jüdischen eigentlichen Eigentümer, die Familie Roth, waren mit einem Spottpreis abgespeist worden. Wie die Forscherin Marie-Therese Arnborn in ihrem Buch zu den Villen am Attersee skizziert. Die Villa Schoberstein wurde alsdann zum Erholungsheim für Angestellte der Gauleitung Linz und der Reichskanzlei in Berlin, so hieß es offiziell. In der Tat stand die Villa den Ärzten und Beschäftigten von Schloss Hartheim für ihre Urlaube zur Verfügung. Doch was genau bedeutet das? Dazu muss man wissen, dass in Hartheim im Zuge der NS-Euthanasie mehr als 30.000 Menschen getötet wurden. Außerdem machten auch NS-Männer aus anderen KZ- und Tötungsanstalten hier mit ihren Frauen und Freundinnen und Freunden Urlaub. Erholung vom Morden war das also in der Villa. Treue Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht, im Salzkammergut in St. Gilgen am Wolfgangsee haben wir ähnliche Erholungsorte bereits thematisiert. In zwei Villen, die KZ-Kommandanten durch Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge erbauen ließen, wurde Urlaub gemacht. Und das nach Massentötungen von tausenden sowjetischen Kriegsgefangenen. Die Folge gibt es zum Nachhören, wir verlinken sie gerne im Zusatztext. Auf diese Villa am Attersee, also auf die Villa Schoberstein, kommen wir später nochmal zurück. Denn sie wird noch eine bemerkenswerte Rolle einnehmen innerhalb dieser von der NS durchgeführten Tötungsaktion von tausenden Menschen. Teil 2 – Das Morden. In dieser Folge ist häufig vom Begriff Euthanasie die Rede. Und so will ich gleich zu Beginn mit dem Historiker Johannes Hofinger über die Herkunft des Wortes sprechen.
Euthanasie ist ja eigentlich ein Wort, das aus dem Griechischen kommt und eine Zusammensetzung ist und die Worte guter Tod ergibt. Das Wort Euthanasie hat eine lange Geschichte eigentlich und man verwendet es auch heute noch mitunter, wenn jemand also Sterbehilfe, legale Sterbehilfe in Anspruch nimmt. In der wissenschaftlichen Forschung ist es aber eigentlich so, dass der Begriff der Euthanasie sehr klar mit den Vorkommnissen während der NS-Zeit in Verbindung gebracht wird, beginnend eigentlich mit dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, wie es die Nationalsozialisten 1933-34 genannt haben. Also im Grunde ist es ein euphemistischer, ein beschönigender Begriff, dieser Begriff der Euthanasie, denn ein guter Tod ist es in den seltensten Fällen. Der Tod ist manchmal erlösend, aber was bedeutet jetzt gut in dem Zusammenhang? Und die Nationalsozialisten haben das eigentlich pervertiert. Sie haben Menschen ermordet und es als guten Tod dargestellt.
Es handelte sich dabei einerseits um Personen mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung sowie psychischen Erkrankungen, die in psychiatrischen Anstalten, in Pflegeeinrichtungen oder Fürsorgeheimen untergebracht waren. Von den Nationalsozialisten gab es das erklärte Ziel, 70.000 Menschen, die eben als unwertes Leben galten, wie es damals hieß, zu liquidieren. Es war das Ziel der sogenannten T4-Aktion in den Jahren 1940 und 1941.
Die Aktion der Ermordung von Anstaltspatientinnen und Anstaltspatienten im Nationalsozialismus ist ja erst nach 1945 dann mit dem Kürzel T4 versehen worden. T4 als Abkürzung der Tiergartenstraße 4, einer Adresse in Berlin, wo die Zentrale dieser Aktion situiert war. Hintergrund war, dass die Planungen der Nationalsozialisten so ausgerichtet waren, mit Beginn des Zweiten Weltkriegs sollte auf der Heimatfront sollten Kosten eingespart werden. Und zu einem der als wichtig erkannten und Anführungszeichen Kostenfaktoren zählte die Versorgung von Menschen, die in Anstalten damals, also wie man es bezeichnet hat, Anstalt, also in Pflegeanstalten, Heilanstalten, die untergebracht waren und die dem Staat Geld gekostet haben. Entweder dem Staat als Ganzes oder der versorgenden Gemeinde. Die Nationalsozialisten haben also diese Menschen ins Visier genommen und haben gesagt, die haben das auch tatsächlich junktimiert, die haben gesagt, an der Front sterben die gesunden, kräftigen Männer und wir hier hinten versorgen die Krüppel, die Idioten und so weiter, das kann nicht gehen. Und deswegen haben sie dieses Programm gestartet, dass sie gesagt haben, wir ermorden sukzessive die Menschen, die in den Anstalten untergebracht waren. Das war eine ganze reichsweite, reichsumfassende Aktion, die von Berlin aus geplant worden ist und eigentlich mit dem Kriegsbeginn 1939 ausgerollt wurde. Es gibt da diesen sogenannten Gnadentoderlass von Adolf Hitler, eben datiert mit dem 1. September 1939, wo er mehr oder weniger die Ärzteschaft beauftragt, dass diese Mordaktion jetzt umgesetzt wird. Es hat eine lange Vorlauf- und Planungsphase gegeben, alles wirklich im sehr streng Geheimen. Und dann hat man begonnen, dass man diese Anstalten sukzessive erhebt. Das heißt, man hat Bögen, Meldebögen an die einzelnen Anstalten im gesamten Dritten Reich ausgeschickt und hat so jede Person, die in Anstaltspflege war, einmal mit einem Meldebogen erfasst und dann entschieden, wer überleben darf und wer abtransportiert wird und dann vergast wird.
Insgesamt waren dafür 6 Tötungsanstalten mit leitenden Medizinern im Reich eingerichtet. Für Menschen aus Salzburg bedeutete das, dass sie aus den Heimen, wie eben der Landesheilanstalt in der Stadt Salzburg, oder auch aus Heimen wie in Schernberg in St. Veit im Pongau ausgewählte Personen nach Oberösterreich ins Schloss Hartheim deportierten. Und dort wurden diese Personen dann in Gaskammern mittels Kohlenmonoxids getötet. Ich zitiere aus dem Buch Nationalsozialistische Euthanasieaktion T4 und ihre Opfer. In Hartheim angekommen, wurden die Opfer vom Pflegepersonal entkleidet. Ihre Habseligkeiten wurden auf einem Pack zusammengegeben, bezettelt, aufgezeichnet und nummeriert. Wertsachen wurden gesondert aufbewahrt. Anschließend wurden die Opfer im sogenannten Aufnahmeraum dem diensthabenden Arzt vorgeführt, der ihre Identität überprüfte, anhand der Krankenakte eine plausible Todesursache festlegte, eine allfällige Präparatenentnahme verfügte und das Opfer auf goldenen Zahnersatz untersuchte. Eine Pflegeperson musste die einzelnen Vorgeführten auf der Schulter bzw. auf der Brust mit der laufenden Nummer bestempeln. Die Nummerierung war etwa 3-4 cm groß. Jene Personen, welche Goldzähne oder eine Goldbrücke hatten, wurden am Rücken mit einem Kreuz gezeichnet. Anschließend wurden die Opfer fotografiert. Wenn sie diese Prozeduren durchlaufen hatten, brachten die PflegerInnen sie in die Gaskammer. Dieser Raum mit einer Größe von etwa 25 Quadratmeter war wie ein Brausebad eingerichtet. Eine Pflegerin schildert die dadurch intendierte Täuschung. Wenn sie ansprechbar waren, sagte man ihnen, sie würden gebadet. Viele freuten sich auf das Baden, auch wenn sie sonst nichts erfassten. Allgemein freuen sich Kranke, wenn sie gebadet werden, so erzählte die Pflegerin. Nun öffnete der Arzt den Gashahn. Nach dem Tod der Opfer wurden die Leichname von den Brennern in den Krematoriumsraum gebracht. Zuvor entfernten die Brenner goldenen Zahnersatz. Die Verbrennung im Krematoriumsofen dauerte für jeweils 2-8 Leichen einige Stunden. Die Brenner arbeiteten zu zweit durchgehend in 12-Stunden-Schichten. Die Brenner, also das waren Gefangene, die für das Verbrennen der Leichen zuständig waren. Ein Teil der Asche wurde zum Befüllen der Urnen verwendet. Überschüssige Asche wurde zur 4 Kilometer entfernten Donau befördert und in den Fluss geworfen. Teil 3. Die Opfer. Aus Salzburg ist bekannt, dass mehr als 500 Personen aus Pflegeeinrichtungen in Stadt und Land Salzburg der Euthanasieaktion zum Opfer fielen. 264 Personen sind belegt, die aus der heutigen Christian-Doppler-Klinik nach Hartheim transportiert wurden. Historiker Johannes Hofinger erzählt von einem Schicksal, das er exemplarisch für viele weitere Opfer anführt.
Sehr tragisches Beispiel meines Erachtens aus der Stadt Salzburg, wo ein junges Mädchen in ihrer Pubertät epileptische Anfälle bekommt. Rosa Leb, die in der Herrengasse aufgewachsen ist, 2 Geschwister hatte. Und sie bekommt eines Tages epileptische Anfälle und wird deswegen dann 1935 in die Landesheilanstalt aufgenommen. Wo man heute sagt, epileptische Anfälle ist eine Erkrankung, ist ein Krankheitsbild, aber ist in den Griff zu bekommen. Mit dem kann man ein ganzes, schönes, langes Leben leben.
Nicht so Rosa Leb. Sie wird am 16. April 1941 mit 19 Jahren mit dem ersten Transport aus der Landesheilanstalt Salzburg nach Hartheim gebracht und dort ermordet. Die Eltern von Rosa Leeb haben die Todesnachricht ebenso wie die letzten privaten Gegenstände ihrer Tochter aus der Anstalt Bernburg an der Saale zugesandt bekommen, also hunderte Kilometer entfernt. Warum nicht aus Hartheim in Oberösterreich? Tja, da war ein System dahinter, wie Hofinger schildert.
Von Berlin sind Listen an die jeweiligen Anstalten geschickt worden, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt Busse kommen werden und die Personen, die auf der Liste vermerkt sind, abholt. Es musste von Berlin ausgehend Stillschweigen bewahrt werden. Niemand durfte informiert werden. Das heißt, auch die Eltern, die Angehörigen, die Verwandten durften nicht informiert werden, dass die Person, die auf der Liste steht, an dem Tag verlegt wird. Verlegt hat man als Begriff gewählt aus planwirtschaftlichen und kriegswirtschaftlichen Gründen. Das heißt, man hat es immer mit dem Krieg auch und mit der Wirtschaft im Krieg argumentiert. Man hat nicht angegeben, wo sie hinkommen. Und man hat dann tatsächlich auch nach der Ermordung in Hartheim sehr viele derartige Todesfälle verschleiert. Bei der Rosa Leeb war es so, dass die Todesnachricht aus Bernburg an der Saale gekommen ist. Das heißt, da sind eigene Standesämter eingerichtet worden, die die Todmeldungen dann ausgestellt haben, an den jeweiligen Orten, wo die Menschen ermordet worden sind. Und die haben sich mehr oder weniger, kann man sagen, gegenseitig gedeckt, sodass es unmöglich gewesen wäre, oder zumindest sehr schwer möglich, dass die Person jetzt, der Angehörige von Person XY, sagt, okay, das Standesamt in Alkoven wäre das für Hartheim, schreibt mir da vorher jetzt hinunter. Da steige ich in den Zug und fahre nach Alkoven und frage nach, was leicht los war. Bernburg an der Saale ist hunderte Kilometer weit weg. Wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg. Es ist unmöglich, dass man dorthin fährt. Also das ganze System war schon sehr ausgeklügelt und sehr durchdacht. Und damit hat man eigentlich den Angehörigen auch es unmöglich gemacht, dass sie über das Schicksal informiert sind.
Teil 4 – Der Protest. Im nationalsozialistischen Regime wurde Kritik zu der Tötungsaktion T4 laut. Diese kam vor allem von katholischer Seite. Bischöfe und Kardinäle meldeten sich kritisch zu Wort. Die Tötungen blieben so auch der Bevölkerung nicht verborgen. Beunruhigung machte sich breit.
Es ist natürlich sehr schnell gegangen, dass sich so unter der Hand, hinter vorgehaltener Hand, Gerüchte verbreitet haben. Es ist doch komisch, an einem Tag werden aus der Landesheilanstalt in Salzburg oder aus Schernberg 50 Personen abgeholt und die Familien, vielleicht haben sie sich auch zum Teil gekannt untereinander, die Familien, erhalten dann alle 2-3 Wochen später eine Todesnachricht, dass die Person gestorben ist an einer Lungenentzündung, an Blinddarmdurchbruch oder was auch immer. Also die Leute haben das gespürt, irgendwas ist da im Busch, irgendwas kann da nicht mit rechten Dingen zugehen. Und das hat dann auch wirklich dazu geführt, dass es auf einer höheren Ebene zu Widerstandshandlungen gekommen ist. Das beginnt eigentlich schon damit, dass einzelne Familien gesagt haben, ich hole meinen Angehörigen aus der Landesheilanstalt heraus, denn ich weiß nicht, ob nicht in 2 Wochen wieder ein Bus vorfährt und meine Tante oder meinen Onkel, mein Kind, meine Mutter, wen auch immer abholt. Diese Gerüchte haben sich also sehr stark, sehr schnell verbreitet, haben sich potenziert und dann ist es auf dieser höheren Ebene dazu gekommen, dass die barmherzigen Schwestern ja sehr nahe an den Patientinnen und an den Patienten waren. Die waren nicht nur in Schernberg, sondern waren ja auch im Landeskrankenhaus als Schwestern tätig. Das heißt, sie haben sehr engen Kontakt gehabt und haben mit den Familien auch engen Kontakt gehabt. Und, das muss man für Salzburg festhalten, es war natürlich ein Glücksfall, dass sie eine sehr energische, durchsetzungskräftige Oberin in Salzburg hatten. Die Visitatorin Anna-Bertha Königseck, eine aus dem Württembergischen stammende Gräfin eigentlich, also adeliger Herkunft, die wusste, dass sie sich doch einiges trauen kann in dieser Hinsicht. Sie ist von einem religiösen Orden die Vorsteherin, sie ist aus altem deutschen Adel. Also die war auch von ihrer Erziehung her so, die hat sich kein Blatt vor den Mund genommen und hat sich tatsächlich auch mit dem Gauleiter in Salzburg angelegt und hat versucht, dieses Schicksal, das den Patientinnen und Patienten vor allem in Schernberg bevorsteht, abzuwenden, indem sie die Kosten dafür übernehmen wollte, dass sie in eigener Pflege bleiben.
Ordensfrau in Schernberg, Anna Bertha Königseck, ist zweimal verhaftet worden, weil sie sich geweigert hat, die beeinträchtigten Personen zum Transport freizugeben. Ihr wurde die Verlegung ins KZ angedroht. Außerdem wurde sie des Landes verwiesen. Doch sie blieb standhaft. Es war auch nicht zufällig, dass ihre zweite Verhaftung genau mit dem Datum zusammenfiel, als ein Transport aus Schernberg nach Hartheim geplant war. So gibt es die Begebenheit, dass zumindest 17 Personen sich noch im Wald verstecken konnten, weil sie vorher gewarnt wurden. Für andere, mehr als 120 Personen, gab es keine Rettung. Sie wurden mit Bussen aus Schernberg nach Hartheim transportiert und ermordet. 1941 war die Kritik an der Aktion jedenfalls zu laut für den Führer. Am 24. August 1941 gab Adolf Hitler die Weisung, die Aktion T4 zu beenden und die Erwachsenen-Euthanasie in den 6 Tötungsanstalten, also auch Hartheim, einzustellen. Die Kinder-Euthanasie wurde jedoch fortgesetzt, außerdem die Tötung durch Nahrungsentzug und Medikation in den Anstalten.
Zum Stopp der Aktion T4 muss man vielleicht noch sagen, dass ja das vorgegebene Plansoll im Grunde erreicht war. Nämlich 70.000 Menschen wurden zu Beginn der Aktion T4 identifiziert, unter Anführungszeichen, oder als Plansoll ausgegeben. Und diese 70.000 sind laut Hartheimer Statistik auch tatsächlich getötet worden. Das heißt, man hat, wenn man so sagen will, in relativ kurzer Zeit nicht nur Fakten geschaffen, sondern eben das avisierte Ziel erreicht. Verbunden mit dem Widerstand, der immer größer geworden ist, der immer lauter geworden ist, ist es vielleicht den Entscheidungsmachern in der NS-Zeit gar nicht so schwer gefallen zu sagen, okay, diese offizielle Aktion, die stoppen wir, sie war nicht offiziell, aber diese groß angelegte, konzertierte Aktion, die stoppen wir jetzt.
Teil 5 – Die Fortsetzung. In Hartheim hörte das Morden aber nicht sofort auf. So heißt es, dass 3 Tage nach dem offiziellen Stopp noch ein Transport mit 70 Gefangenen aus Mauthausen ankam, die im Schloss umgebracht wurden. Unter dem Namen Aktion 14F13 wurden die bestehenden Aktionen folglich auch reaktiviert. Es wird für diese Phase auch von der wilden Euthanasie gesprochen. Denn von ganz oben ist die Tötungsaktion nicht wieder in Auftrag gegeben worden. Und in dieser Phase, also in diesen letzten Kriegsjahren, kam auch der Villa Schoberstein am Attersee eine bedeutende Rolle zu. So war das Haus nämlich nicht mehr nur Erholungsheim für die Ärzte in Hartheim. Vielmehr wurde es zur Schaltstelle des Tötungskommandos. Im Sommer 1943 wurde die T4-Zentrale in der Tiergartenstraße in Berlin durch Bombentreffer schwer beschädigt. Zunächst wurden die Büros noch in Baracken im Garten eingerichtet. Doch dann kam die Anweisung, und zwar genau im August 1943, die Zentrale samt Archiv, Gutachtenwesen, Medizinalwesen, Forschung und Begutachtung, also nahezu alle Arbeitsbereiche im Zusammenhang mit den Euthanasiemorden, in die Dienststelle Attersee zu verlegen. Die Zentralverrechnungsstelle und das Nachlasswesen waren in einer Baracke vor dem Schloss Hartheim untergebracht. Dort ist es auch phasenweise stiller geworden. Für das Jahr 1943 sind keine Transporte belegt. Erst ab dem Frühjahr 1944 kamen dann wieder Busse mit Menschen in Hartheim an. Bis Ende des Jahres 1944 wurden 3000 Häftlinge aus Mauthausen ermordet, darunter auch ungarische Juden und russische Kriegsgefangene. Das Töten wurde zum Selbstläufer, wie in Quellen beschrieben wird. SS-Männer aus Mauthausen brachten die Häftlinge ins Schloss und mit Unterstützung der Brenner in die Gaskammer. Sie aßen und tranken eine Kleinigkeit in der Küche, bevor sie mit dem leeren Bus wieder nach Mauthausen abfuhren. So heißt es etwa in einer Zeugenaussage nach Kriegsende. Mit Jahresende 1944 endete auch die fortgesetzte Aktion. Die Angestellten begannen bereits im Herbst damit, Akten zu vernichten und etwa die Gaskammern in Hartheim rückzubauen. Die Spuren der Tötungsaktion sollten verwischt werden. Teil 6 – Das Erinnern. Doch wie gut ist das Kapitel der NS-Euthanasie in Salzburg mittlerweile aufgearbeitet? Und wie sieht es mit der Quellenlage aus? Das frage ich Historiker Johannes Hofinger.
Die Quellenlage ist insgesamt eigentlich nicht schlecht, aber es ist eine dramatische Quellenlage, weil sie uns eigentlich nur die Sicht der Täter auf die Opfer gibt. Und das Tragische, und darum habe ich vorher gesagt Dramatische, ist, dass wir sehr wenige Quellen haben, die uns die Individualität der Opfer vor Augen führen. Also wir haben wenige Fotos von Ermordeten. Wir haben sehr wenige persönliche Gegenstände von denen, die eben da in Hartheim getötet wurden. Um nochmal auf das Beispiel von Rosa Leb zurückzukommen, ihre jüngere Schwester Gertrude hat damals, als die große Ausstellung zur Euthanasie im Land Salzburg gemacht worden ist, für einen Film erzählt, unter Tränen erzählt, wie das damals war und dass sie dann nach der Ermordung ihrer Schwester ein kleines Kästchen mit Spielzeug zugeschickt bekommen haben, die Familie. Diese Dinge gehen uns aber im Grunde immer ab. Manches Mal ist es in den Familien tradiert worden, so wie es bei dieser Rosa Leb war, dass eben das Spielzeug war, das sie mitgehabt hat, noch in der Landesheilanstalt. In den meisten Fällen fehlen uns aber diese Quellen, die meines Erachtens eigentlich so wichtig wären, weil sie dem Menschen nicht nur wieder den Namen geben, sondern man die ja tatsächlich irgendwie imaginieren kann. Okay, die haben mit dem gespielt oder die haben gestickt oder die haben irgendwie gezeichnet. Und das ist eigentlich das Tragische, das Traurige, dass wir das nicht haben.
Doch wo gibt es noch Aufholbedarf, etwa auch beim Sichtbarmachen der Opfergruppe?
Definitiv ist die Opfergruppe zu wenig gewürdigt, weil man sie so schwer würdigen kann, weil man so wenig Informationen über sie hat. In vielen Fällen hat man ja nur den Namen, der Name, der sich aus einer Liste rekonstruiert. Also insofern kann man die Opfer da gar nicht genug würdigen. Die wissenschaftliche Aufarbeitung im Land Salzburg in Bezug auf die NS-Euthanasie ist eigentlich mittlerweile eine sehr gute. Es hat Pioniere gegeben, wie den Ingvi Oster-Schmitten oder den Walter Reschreiter, die in den 80er Jahren auch in Auseinandersetzung mit der bis dahin eigentlich unter den Teppich gekehrten Vergangenheit, die eben da sehr viel gemacht haben und in den letzten 20, 30 Jahren ist sehr viel und sehr umfassend aufgearbeitet worden. Und natürlich auch dank der Stolpersteine ist diese Erinnerung an die Getöteten in der Euthanasie eigentlich für jedermann und jede Frau auch sichtbar im Stadtbild, in Salzburg, in Hallen, in anderen Orten.
Für Rosa Leb ist seit dem Jahr 2008 ein Stolperstein in der Herrengasse verlegt, der an das Schicksal der getöteten jungen Frau erinnern soll. Im Kurgarten beim Mirabellplatz erinnert eine Stele an die Opfer der NS-Euthanasie aus Salzburg. In Hartheim ist ein Lern- und Gedenkort eingerichtet worden mit einer Dauerausstellung unter dem Titel Wert des Lebens. Bei Schloss Schermberg wird an einem etwas abseits gelegenen Ort mit Kapelle an die Opfer, aber auch an die couragierte Ordensfrau Anna-Bertha Königseck gedacht. Der Ort nennt sich Friedensoase. Und auch beim Schloss wird an einer Tafel an die Geschichte des Hauses verwiesen. Am Attersee bei der Villa Schoberstein sind dagegen keine Gedenktafeln oder Hinweisschilder angebracht. Zur Vergangenheit des Hauses ist öffentlich wenig bekannt. Die Erforschung sei aufgrund der dünnen Quellenlage schwierig, wie Irene Zauner-Leitner, die stellvertretende Leiterin der Gedenkstelle Hartheim, schildert. Doch sind einige Fotografien der Parkvilla überliefert, außerdem Schriften zur Organisation der T4-Zentrale. Das Haus wurde dann nach 1945 zunächst an die Österreichische Nationalbank und später an private Eigentümer verkauft. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge haben oder wenn auch Sie einen Schattenort kennen, den es zu beleuchten gilt, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch gerne einen Kommentar. Folgen Sie uns auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auch auf Social Media unter den Salzburger Nachrichten. Und dann verpassen Sie nämlich auch keine neue Folge. Die Geschichten zu den Schattenorten lesen Sie auf SNAT und 30 ausgewählte Kapitel gibt es gesammelt als Buch beim Verlag Anton Pustet, im SN-Shop und im Buchhandel Ihres Vertrauens. In diesem Herbst haben wir noch einiges vor. Ich bin Ihnen ja noch eine Folge schuldig in meiner Heimat. Es geht um einen Ort, der in der Region im Flachgau sehr bekannt ist. Ich sehe seine Silhouette täglich, wenn ich aus dem Fenster schaue. Und es gibt einige Sagen und leider auch Unglücke, die sich dort zugetragen haben sollen. Bleiben Sie gespannt. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.